Wir waren in den letzten Wochen unterwegs in der Apostelgeschichte und haben uns die ersten fünf Kapitel zu Herzen geführt und dort entdeckt das Wirken des Heiligen Geistes. Heute ist die siebte und letzte Predigt und es geht um die Heiligkeit Gottes. Wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 5. Ich will drei Punkte hinausgreifen. Zuerst einmal, dass die Heuchelei, es geht heute heiß zu, dass die Heuchelei zerstört, Leben zerstört. Calvin hat gesagt, die Heuchelei ist das schlimmste Übel im menschlichen Herzen. Dann wollen wir uns mit der Heiligkeit von Gott beschäftigen. Heiligkeit, das bedeutet, er sondert sich ab von jeglicher Sünde. Und das Dritte, die Furcht Gottes als Auswirkung der Heiligkeit von Gott. Die Furcht Gottes und die Auswirkungen dieser Furcht Gottes in unserem Leben. Ich lese jetzt Apostelgeschichte 5 und ich nehme den letzten Vers vom 4. Kapitel auch noch gerade mit dazu. Josef aber, der heißt auch Barnabas, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte ebenfalls einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogest und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du nicht den Acker behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen junge Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Jesus, das ist ein harter Text und ich bitte dich, öffne unsere Herzen, jetzt, dass wir da deine Stimme hören. Amen. Die Lesung fing ja gut an, mit Barnabas. An Barnabas, dort sehen wir das Wirken von Gott in der Gemeinde. Er hat sein neues Leben gefunden und Barnabas war bereit, den Acker zu verkaufen und das Geld in die Gemeinde zu geben. Wieso? Er hat Gott als den gütigen, gnädigen, barmherzigen, überaus reich beschenkenden erlebt. Und er hat gemerkt, all das, was er besitzt, das ist ein Geschenk von Gott. Und es ist ihm nur als Verwalter anvertraut. Und weil er so ergriffen war ab der Großzügigkeit von Gott, ist es ihm leicht gefallen, diese Gabe, die er verwaltete, im Auftrag von Gott weiterzugeben an die Gemeinde oder an die, die es nötig hatten. Gott war der überaus reich Beschenkende. Daraus folgt ein Motiv, die Liebe zum Mitmenschen, und daraus folgt die Tat. Also das Bild über Gott, daraus das Motiv, daraus die Tat. Wunderbar, was der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde. Wir können nur staunen, und der Heilige Geist ist das Wertvollste, was wir als Gemeinde haben. Er wirkt in uns Friede, Freude, Zufriedenheit. Aber dort, wo Gott am Werk ist, dort ist auch der Satan am Werk. Macht sich auf. Satan ist nicht sehr einfallsreich. Satan ist ein Lügner von Anfang an und das Höchste, was er machen kann, ist billige Kopien von dem herstellen, was Gott schon getan hat. Und so hat er dem Hananias aufs Herz gelegt, auch dasselbe zu tun wie Barnabas. Aber mit einem falschen Motiv und mit einem falschen Gottesbild. Darum war das nur eine billige Kopie, das, was Hananias gemacht hat. Was hatte Hananias für ein Gottesbild? Sein Gottesbild, das Höchste, was er hatte in seinem Leben, das war nicht der allmächtige Gott, sondern das war das Ansehen der Menschen. Sich selber in der Gemeinde zu sehen als der, der Anerkennung bekommt, von dem man gut spricht, das war so das Höchste, das war so sein Ideal, sein Gott. Und daraus ist ein Motiv entstanden. Ich muss dafür sorgen, dass ich Anerkennung bekomme und die Tat, ich verkaufe den Acker. Hananias hat den Acker verkauft und als er so das Geld in seinen Fingern hatte, Bares hat er da in seinen Fingern und da ist die Macht des Geldes in seinem Herzen groß geworden. Und er hat sich überlegt, ja, wenn ich jetzt das Geld weggebe, man vergisst schnell, was ich getan habe. Und ich kann mir so vorstellen, seine Überlegungen, ich muss noch etwas für mich zurückbehalten. Weil ich muss ja weiterhin spendabel sein können für arme Menschen, ihnen etwas geben, sodass sie weiterhin gut von mir sprechen. Ich will auch noch weiterhin mein Haus halten können, gutes Essen anbieten können, so dass man von mir spricht in der Gemeinde. Du, wenn du bei Hananias eingeladen bist, dann gibt es gutes Essen. Oh, bei Hananias bist du eingeladen, dort gibt es dann den besten Wein. Oh, Hananias. So, das war so sein Größtes, so die Ehre von den Menschen zu haben. Es ist tragisch, aber zu sehen, dass Hananias nicht Gott gedient hat, sondern den Menschen. Die Anerkennung von den Menschen, das war das, was ihn befriedigte. Und er hatte ein glückliches Gefühl, nämlich, dass die Menschen gut von ihm sprechen. Und Gott und die Gemeinde war für ihn ein gelegenes Mittel, eine Leiter, eine Stufe, um zu dieser Anerkennung zu kommen. Was Hananias getan hat, beschreibt später Paulus im Römerbrief. Jetzt darf ich kurz bitten, den Präsenter noch zu geben. Danke, ich habe euch da einige Folien vorenthalten. Genau. Römer 1, Vers 25. Das ist das, was Hananias in seinem Herzen getan hat. Die Wahrheit Gottes hat er in Lüge verkehrt. Er hat eine billige Kopie hergestellt von dem, was Barnabas getan hat. Er hat das Geschöpf verehrt. Die Anerkennung von Menschen, den Menschen etwas Gutes zu tun und ihre Anerkennung zu bekommen, das war sein Höchstes. Und letztendlich war er selber auf dem Thron, weil er selber die Anerkennung der Menschen wollte. Hananias hat das Geschöpf verehrt, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Also tragisch, was hier Hananias getan hat. Und wir können uns vorstellen, wie es dem Heiligen Geist, der wahrscheinlich im Leben von Hananias wohnte, wie es ihm zumute war. Der Heilige Geist hat ein großes Ziel, nämlich die Ehre Gottes und des Sohnes. Und er tut alles, damit Gott, der Vater, verherrlicht wird. Der Heilige Geist, der kommt nie als Person, so explizit tritt er in Erscheinung. Und er ist auch, wir lesen auch nichts Großes von ihm, sondern was er will, was er tut, das ist, er verherrlicht andere. Und jetzt müssen wir uns einmal vorstellen, der Heilige Geist im Leben von Hananias, er will, dass Gott verherrlicht wird, aber Hananias tut alles zu seiner eigenen Ehre. Dem Heiligen Geist ist es wahrscheinlich gegangen, wie auf kleiner höllischen Flamme geröstet zu werden. Wie er gelitten hat im Herzen von Hananias, wie er Hananias eigentlich zur Buße, zur Umkehr dazu führen wollte, Gott die Ehre zu geben. Aber Hananias hat nicht gehört. Und so sagt Petrus: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? So der Same, der Wunsch nach Anerkennung ist ins Herz von Hananias gepflanzt worden. Oder eigentlich muss man sagen, der Same von jeder Sünde ist eigentlich in unser aller Herzen. Aber Hananias hat ihn wachsen lassen. Warum hast du dir in deinem Herzen vorgenommen, lesen wir später. Es ist eine bewusste Entscheidung, diese Sünde, diese Begierde wachsen zu lassen. Und sie ist groß geworden. Und dann heißt es, der Satan hat dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast. Es ist nämlich so, dass der Heilige Geist zu uns spricht, durch eine Predigt oder durch einen Geschwister. Und das stößt bei uns zuerst einmal Ablehnung aus. Ich rechne dem menschlichen Herzen nicht viel Gutes zu. Und wenn es zurechtgewiesen wird, kommt zuerst einmal Ablehnung. Letzte Woche hatten wir Besuch am Abend und ich habe so ein bisschen erzählt von der Familie dass es manchmal ein bisschen bunt zu und her geht beim Morgenessen, dass die Füße auf dem Tisch und das Essen unter dem Tisch sind. Und dass ich währenddessen, wir haben da ein bisschen Gleitzeiten bisher beim Morgenessen, dass ich Psalmen auswendig lerne. Weil ich brauche das so, das ist so mein Morgenritual. Und dann hat mir der liebe Besuch gesagt: Tom, ich glaube, das Psalmenlernen ist bei dir zum Götzen geworden. Was du eigentlich tun solltest, ist zu deiner Familie schauen. Schauen, dass deine Kinder geraten und dass deine Frau nicht ausflippt. Und das hat zuerst einmal, habe ich mich gewehrt, habe gesagt, nein, ich brauche das. Aber auch wenn es immer noch ein bisschen schmerzt, ich glaube, der Besuch hatte recht. Ich muss wirklich zur Familie schauen. Und so spricht der Heilige Geist zu uns und das Erste, was wir sagen, wie wir darauf reagieren, wir wehren uns. Sagen, nein, du hast nicht recht, der andere ist schuld. Oder wärst du an meiner Stelle, du würdest ganz anders sprechen. Wärst du in meinen Schuhen, wenn du wüsstest, wie es mir geht. Und wir wehren uns mit aller Kraft dagegen. Der Heilige Geist, er spricht zu uns. Und das Problem ist, dass wir, wie gesagt, Götzen in unserem Herzen haben. Götzen, das sind Dinge, die bei uns so die große Freude und Lust auslösen. Bei Barnabas war es Gott selber. Es war nicht das Geld. So, was man alles damit machen konnte. Oder die abgezahlte Hypothek des Ackers. Es war nicht das, sondern die Freude war bei Gott. Aber bei Hananias, da war die innere Freude, diese Vorstellung, diese Lust, was er sich so tiefst innig wünschte, war die Anerkennung der Menschen. Und Gott alleine verdient die Anbetung. Und wenn wir etwas anderes anbeten, dann ist es ein Götze. Luther hat einmal gesagt, als er das erste Gebot ausgelegt hat, du sollst keinen anderen Götzen neben mir haben, hat er gesagt, dein Gott ist der, von dem du alles Gute und Zuflucht in deiner Not hast. Alles Gute, das, worüber du dich freust, was du begehrst, woran du denkst, wenn du so am Träumen bist, das Gute. Oder auch das, worin du Trost suchst, wenn du Stress hast, wenn es dir nicht gut geht, das, was du suchst, wenn es dir schlecht geht. Was dir von Herzen lieb ist und auf das, worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott, schreibt Luther. Und wenn wir in unsere eigenen Herzen schauen, dann müssen wir bekennen, ja, wie kann ich diese Götzen erkennen? Wir sind selber blind für diese Götzen. Wir tun sie einfach, nehmen es für selbstverständlich und wir kommen gar nicht da heraus, wenn Gott nicht an unserem Herzen wirkt. Psalm 139, die letzten Verse, dort heißt es, erforsche mich, erkenne mich Gott und erforsche mich. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sehe ich, ob ich auf rechtem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das Ausliefern zu Gott und sagen, Gott, bitte prüfe mein Herz. Und Calvin, er schreibt, es ist ein seltener und außerordentlicher Erfolg, wenn das Herz offenbart wird. Nachdem all seine Schlupfwinkel durchforscht sind und es vom schlimmsten Verderben der Heuchelei gereinigt ist. Die Heuchelei ist das schlimmste Verderben in unserem Leben und Gott selber kann uns davon befreien und uns heiligen. Ein paar Beispiele, was das so bedeuten kann, vielleicht diese Heuchelei, vielleicht wird in deinem Leben Zweitrangiges zum Höchsten. So, wenn du schwierige Beziehungen zu deiner Familie oder in deiner Arbeit hast, du leidest darunter, aber du bist auch nicht bereit, das anzugehen. Aber stattdessen, anstatt dass du Buße tust, stattdessen suchst du anderen Orten deine Erfüllung. Zweitrangiges. Vielleicht investierst du enorm viel Zeit in die Erforschung der Endzeit. Schaust Videos, liest Bücher, du gibst dich voll da rein, aber eigentlich ist es zweitrangig. Eigentlich möchte der Heilige Geist dich von deinen harten Beziehungen, von deinem Urteil und anderen gegenüber befreien. Er möchte dir Liebe schenken. Oder wenn du fährst nach Hause, jemand fährt dir auf hinten und du ärgerst dich gewaltig. Oder du kommst nach Hause, öffnest den Brief, eine Rechnung und fühlst dich betrogen, der hat wieder zu viel von mir verlangt. Und dann dieser Ärger, so, der kommt raus bei der Frau, bei den Kindern, bei dem Hund. Irgendein Sündenbock oder schmeißen den Aschenbecher durch die Gegend. So ein Sündenbock zu finden. Eine Ausrede. Eigentlich möchte Gott dich heilen von deinem Stolz und von deinem Ärger in deinem Herzen. Eine andere Heuchelei ist, das Versagen mit Erfolg zu kompensieren. Vielleicht sind andere, die an dir schuldig werden. Vielleicht hast du einen schwierigen Ehepartner oder ein Kind, das dir sehr viel Sorgen macht. Aber Gott will dir jetzt hier Frieden und Freude und Dankbarkeit schenken, trotz diesen schwierigen Situationen. Gott will und kann es. Und er will nicht, du musst gar nicht dich hier in der Gemeinde beweisen, als Kompensation für etwas anderes. Du darfst ehrlich sein zu dem, was du hast in deinem Leben. Und Gott gibt dir darin Freude. Also die Heuchelei ist etwas, das uns, unsere Beziehung zu Gott zerstört. Aber wenn wir jetzt diesen Text lesen, dann denken wir doch, aber Gott, wieso hast du so hart eingegriffen? Also wieso müssen da zwei Menschen sterben? Sie haben doch Gutes getan, sie haben Geld in die Gemeinde gegeben. Das ist doch nicht angemessen. Habe ich mir selber überlegt und ich habe überlegt, wie kann ich am Sonntag erklären, dass da Gott zwei Menschen aus dem Leben gerissen hat? Gott, wie kannst du es wagen, die Würde von zwei Menschen anzugreifen und sie zu Fall zu bringen? Und dann habe ich mir überlegt, ja Tom, aber wessen Ehre suchst du jetzt? Suchst du jetzt einen Menschen zu rechtfertigen? Ich habe gedacht, und ich bin zum Schluss gekommen, was meine Aufgabe ist, unsere Aufgabe ist, Gottes Ehre zu suchen. Wieso geschieht so etwas? Die Bibel gibt uns keine Antwort darauf, warum Gott solche Sachen zulässt. Paulus gibt die Antwort und sagt, oh Mensch, was willst du mit Gott rechten? Wieso willst du mit Gott ins Gericht ziehen? Hat nicht der Töpfer Macht, über den Ton aus dem einen Gefäß einen Nachthafen zu machen, aus dem anderen Gefäß eine Blumenvase? Und der Nachthafen kann doch nicht reklamieren. Wieso machst du aus mir einen Nachthafen? Es braucht einen Nachthafen und eine Blumenvase. Und dasselbe bei Hiob. Hiob geht es ganz schlecht, dann geht er zu Gott und sagt, Gott, warum? Warum lässt du all das zu? Und Gott antwortet nicht auf seine Frage. Vielmehr stellt er ihm gefühlt etwa 100 Fragen, von denen er keine einzige beantworten kann. Aber durch die Fragen merkt Hiob, Gott ist so viel gewaltiger, größer, dass meine Fragen, Gott ist viel größer als ich. Und es tut gut, hier einmal über das Wesen von Gott nachzudenken. Und das Erste und Wichtigste ist, daran festzuhalten, Gott ist gut. Wenn Gott nicht gut wäre, dann wäre er nicht anbetungswürdig. Gott ist gut und alles, was Gott tut, das ist gut. Und weil Gott gut ist, darum ist er der Einzige, der unsere Ehre bekommen soll. Und wenn wir Menschen jemand anderem die Ehre geben, dann wird Gott eifersüchtig. Gott ist gut und Gott ist eifersüchtig, wenn jemand anderes die Ehre bekommt. Es ist ein bisschen schwierig für uns nachzuvollziehen, weil wenn wir eifersüchtig sind, dann ist es schlecht, dann ist es nicht gut, das haben wir in schlechter Erinnerung, wenn wir selber eifersüchtig sind. Aber das ist auch ganz klar, weil wir selber nicht das Recht haben, die Ehre zu bekommen von anderen Menschen. Aber Gott hat das Recht, die Ehre zu bekommen und er allein ist würdig. Und darum die Anbetung zu bekommen und darum ist Gott gut und er ist eifersüchtig. Und wenn Menschen da sind oder etwas anderes da sind, das die Ehre zu sich nimmt, das sich als Oberstes sieht oder die Ehre empfängt, dann wird er zornig. Zorn heißt, er ist entschieden gegen jede Sünde. Er hasst Sünde. Er hasst, wenn er als der Einzige, der gut ist, nicht die Anerkennung bekommt. Und der Zorn von Gott, er kommt erst dann zur Ruhe, wenn Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Und die Gerechtigkeit wird dort wiederhergestellt am Kreuz. Am Kreuz dort sehen wir den gewaltigen Zorn von Gott gegenüber allem Bösen. Aber nicht nur das, wir sehen am Kreuz auch die Liebe von Gott. Wir können nicht sagen, Gott ist lieblos. Weil wenn wir nahe ans Kreuz gehen, dann sehen wir, dass Gott selber dort hängt. Dass er bereit war, die Strafe, die ich verdient habe, am Kreuz zu tragen. Also Gott ist auch die Liebe. Aber am Kreuz sehen wir den Zorn von Gott, die Auswirkung von unserer Sünde. Und Gott ist heilig. Das heißt, er ist entschieden gegen jeden, gegen alles Böse. Der Heilige Geist geht, ist die Kraft Gottes und geht auch in unserem Leben entschieden gegen alles Böse vor. Darum gibt es manchmal auch in unserem Leben Leid und Gericht. Er geht auch entschieden vor gegen alle Heuchelei und Ungerechtigkeit in der Gemeinde. Und die Gemeinde muss leiden, so wie hier in Apostelgeschichte 5. Gott ist heilig und er trennt sich entschieden von jedem Bösen und so auch wir. Weil Jesus spricht sich oft gegen die Heuchelei aus. Die Pharisäer, da hat er seine Schwierigkeiten damit. Nicht jetzt im Neuen Testament, auch schon im Alten Testament sagt Gott, hört doch auf mit euren Gottesdiensten. Ihr dient mir nur äußerlich, aber euer Herz ist fern von mir. Oder in der Apostelgeschichte oder in den Evangelien, da sagt Jesus, ihr Pharisäer, ihr dient mir nur äußerlich. Ihr seid wie angemalte, übertünchte weiße Gräber, aber inwendig sind Leichen verborgen. Und so geht Gott gegen das Böse vor. Und durch das Gericht von Gott sehen wir, dass die Gottesfurcht wächst. Als Hananias gestorben ist, da heißt es, und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Und im Vers 11, als Sapphira gestorben ist, da heißt es, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Furcht heißt nicht, dass wir Gott davonspringen. Das ist im Alten Testament bei Mose geschehen. Gott ist hinuntergekommen mit Donnern und Blitzen und es hat gebebt. Und die Leute sind davongerannt, weil sie Angst hatten. Gottes Furcht meint nicht, wir rennen von Gott davon. Vielleicht in einem ersten Moment rennen wir von Gott davon, ja, aber dann verstehen wir, Gott ist nicht nur der Richter, er ist auch der Retter. Bei ihm alleine finden wir Schutz von dem Zorn von Gott. Und so, wenn wir das Kreuz sehen und die Liebe von Gott, dann rennen wir wieder zu ihm hin. Und so bleiben wir hier bei Jesus, bei Gott mit Furcht und Zittern in einer Ehrfurcht. Aber wir wissen, er schützt uns auch. Also Furcht bedeutet nicht einfach Angst vor Gott zu haben. Wir haben so drei Auswirkungen von, von Gottes Urteil, was es bei uns auslösen soll, zuerst einmal eine große Abscheu gegenüber der Sünde in unserem Leben. Dass wir die Sünde nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, nicht gutheißen, nicht verniedlichen, ja weißt du, ich musste halt, das ist nicht so schlimm, ja, der Hananias, das ist doch ein flotter Mann, der hat doch Geld in die Gemeinde gebracht, der hat sich engagiert für Arme. Der Stolz in unserem Herzen, die Heuchelei nicht einfach auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern dass wir uns entscheiden, um Gott um Hilfe zu bitten. Das Zweite, dass wir eine Ehrfurcht vor Gott haben. Ehrfurcht, das heißt, dass wir bereit sind, auf ihn zu hören, wenn Gott uns mit Gottes Zorn beschäftigen. Wenn wir Mühe haben in unserem Herzen, dass Gott zornig ist, dann heißt es, dass wir noch nicht mit ganzem Herzen mit unserem Leben auf Gott ausgerichtet sind. Wenn wir aber mehr von Gott, auch die zornige Seite, auch die gerechte Seite von Gott, wenn wir bereit sind, auch uns damit zu beschäftigen, dann bedeutet das, dass unser ganzes Leben auf Gott ausgerichtet ist. Die Furcht kommt in unserem Leben auch daher, dass wir sehen, kein Mensch hat das Gute verdient. Sind allesamt Sünder, da ist keiner, der Gutes tut und jeder hat den Tod verdient. Also wir alle eigentlich sind an der Stelle von Hananias und haben kein besseres Urteil von Gott verdient. Aber jetzt tut uns Gott so viel Gutes. Ich hoffe, schon bald lässt er es wieder regnen. Dann können wir Gott dankbar sein. Er lässt nicht ab mit Sommer und Winter. Obwohl wir Menschen nicht viel Gutes tun, tut er uns viel Gutes. Auch jeder kann in seinem Leben sagen, ja, Gott tut mir viel Gutes. Gott ist mir gnädig, auch wenn ich es nicht verdient habe. Und das gibt mir eine große Ehrfurcht und eine Freude an Gott. Die Gottesfurcht ist auch das Einzige, was alle andere Furcht vertreibt. Wir haben vieles, wovor wir uns fürchten. Zum Beispiel die Gesundheit, dass plötzlich eine schlimme Diagnose kommt. Wir haben Angst vor der Gesundheit. Oder wir haben Angst vor Menschen, was sie über uns denken und reden. Oder wir haben Angst davor, wer ist unser Versorger? Habe ich noch Erfolg im Beruf? Und wenn wir hinter all dem, was wir fürchten, Gott sehen, als der Große, der Mächtige, vor dem, der Einzige ist, der unsere Furcht und unsere Anbetung verdient, dann verliert jede andere Furcht seine Kraft in unserem Leben. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, er war ja gleich alt wie Jesus. Und Jesus war ein naher Verwandter von Johannes dem Täufer. Dennoch hatte Johannes der Täufer eine große Ehrfurcht vor Jesus. Und er hat gesagt, der nach mir kommt, ist größer als der ich bin. Und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu binden. Er hat eine große Ehrfurcht vor Gott, was ihn dazu geführt hat, dass er dem damaligen lokalen Herrscher, dem Herodes, sein Fehlverhalten vorweisen konnte. Gesagt, du hast nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Also die Gottesfurcht im Leben nimmt jede andere Furcht weg. Oder vielleicht fürchtest du deinen Arbeitgeber, der dir das Geld gibt, oder dein Ehepartner, der arbeitet und das Geld hineinbringt, oder die Aktionäre. Irgendwo kommt ein Strom, der dein Lebensunterhalt finanziert. Wenn du aber weißt, der Arbeitgeber ist nur der Kanal, durch den Gott benutzt, um dich mit allem Nötigen zu versorgen und dass hinter dem Kanal Gott als der gütige Versorger steht, dann musst du nicht mehr Angst haben vor deinem Arbeitgeber, sondern du darfst ihm frei gegenübertreten. Und wenn er etwas verlangt von dir, das du nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dann scheint es so, als würde Gott den Versorgungskanal wechseln. Also es ist nicht so, dass wir von uns selber einfach den Versorgungskanal wechseln sollen und kündigen sollen und denken, ja, Gott versorgt mich schon. Das wäre dann nicht so. Aber zu wissen, Gott steht hinter allem und er ist der, der mich versorgt. Die Furcht vor Gott tötet jede andere Furcht. Also Gott als den Gewaltigen zu sehen, Ehrfurcht vor Gott zu haben, bringt eine enorme Freiheit in unserem Leben. Und es macht uns dankbar. Dankbar dafür, dass Gott uns nicht all das gibt, was wir eigentlich verdient hätten. Er ist ungemein gnädig, großzügig mit uns. Und das macht uns sehr, sehr froh. Er gibt Dankbarkeit in unser Leben. Und wenn wir uns als Gemeinde vorstellen, wenn jeder von uns befreit ist von Menschenfurcht, auf Menschen zugeht, Zeit mit ihnen verbringt, nicht Angst hat, was sie sagen und denken, auch nicht Angst hat vor ihren Problemen und Herausforderungen, dann können wir uns den Nöten unserer Mitmenschen annehmen. Wir beginnen einen Unterschied zu machen in unserem Umfeld. Und das ist genau das, wozu uns Gott berufen hat, hier auf Erden. Als Gemeinde sind wir dafür da, die Hoffnung und die Freude in die Welt hinauszutragen. Es ist schön, dass hier am Schluss von diesem Text das erste Mal das Wort Ekklesia steht. Das heißt die Herausgerufenen. Auf Hebräisch heißt es Kahal Yahweh, die zusammengerufene Gottesgemeinde. Und als Gemeinde sind wir zusammengerufen, mit einem großen Gottvertrauen in die Welt zu gehen, den Menschen zu begegnen und ihnen Liebe, Friede, Freude zu bezeugen. Ich bete. Jesus, wir danken dir für wer du bist. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir ehrlich sind vor dir, dass wir Heuchelei entschieden bekämpfen in unserem eigenen Leben. Herr, dass wir bereit sind, auf dich zu hören, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns befreist von aller Angst, dass du uns Freude an dir gibst. Und ich bitte dich, mach uns bereit, dich zu bezeugen in unserem Umfeld. Amen.